Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 5: Persönliche Umwelt und Beziehungen. Die persönliche Umwelt eines Menschen besteht aus den überdauernden Umweltbedingungen, die mit seiner Persönlichkeit in Wechselwirkung über die Zeit stehen. Persönliche Beziehungen sind soziale Beziehungen, die durch die Persönlichkeit der beiden Bezugspersonen und eine gemeinsame Beziehungsgeschichte geprägt sind, insbesondere Bindungsbeziehungen. Abschnitt 5.1: Persönliche Umwelt. Situationen sind Beschreibungen aktueller Umweltbedingungen von Personen, externe Bedingungen, die ihr aktuelles Erleben und Verhalten beeinflussen. In diesem Kapitel geht es um die überdauernden, über größere Zeiträume stabilen Umwelteigenschaften einer Person, sowie auf Personenseite zwischen Verhalten und Verhaltensdisposition unterschieden wurde, kann auf Umweltseite zwischen Situation und Situationsexposition unterschieden werden. Die Situationsexposition ist die Häufigkeit oder Dauer, mit der eine Person Situationen eines bestimmten Typs ausgesetzt, exponiert ist. Wie viel Zeit verbringt jemand typischerweise vor dem Fernseher, mit Gesprächen, mit dem Partner? Wie oft kommt es zum Streit mit dem Partner? Die Situationen können sehr global definiert sein, Gespräche, oder auch sehr spezifisch, Streit mit dem Partner. In jedem Fall beschreibt die Situationsexposition eine Umwelteigenschaft der betrachteten Person. Manche Umwelteigenschaften einer Person können völlig unabhängig von ihrer Person operationalisiert werden. Solche Situationen werden oft Settings genannt. X begegnet Fritz wäre eine Beschreibung eines Settings. Ob X Fritz kennt oder nicht, wäre allerdings nicht Teil der Setting-Beschreibung. Der Setting-Ansatz hat den Vorteil, dass Person und Umwelt und damit auch Persönlichkeits- und Umwelteigenschaften streng getrennt operationalisiert werden. Eine Studie. Ein Beispiel für den Setting-Ansatz ist die Studie von Gosling et al. 2002. Die untersuchten, wie weit Schlafzimmer von Studierenden Aufschluss über sie geben. Die Schlafzimmer wurden von anderen Studierenden ohne Kenntnis der Person eingeschätzt und mit den selbst- und fremdeingeschätzten Persönlichkeitseigenschaften der Bewohner korreliert. Für alle 5 Hauptfaktoren der Persönlichkeit wurden überzufällige Korrelationen gefunden, die von Punkt 20, Verträglichkeit, bis zu Punkt 65, Kultur reichten. Wie schon Sherlock Holmes wusste, hinterlässt die Persönlichkeit in ihrer alltäglichen Umwelt tiefe Spuren, die sich deuten lassen. Studie Ende. Wie viel Zeit jemand mit guten Freunden verbringt, beschreibt zwar eine Situationsexposition, nicht aber eine Setting-Exposition, weil Freund personabhängig definiert ist. Solche Personenabhängigkeiten der Umweltdefinition führen oft in subtiler Weise auch zu Abhängigkeiten zwischen Persönlichkeit und Umweltdefinition. Wenn Menschen sich darin unterscheiden, wie schnell sie jemanden als guten Freund betrachten, ist die Umwelteigenschaft Zeit verbracht mit gutem Freund persönlichkeitsabhängig definiert. Es wurde sozusagen ein Teil der Persönlichkeit in die Umweltdefinition hineinverlagert. Die Folge dieser Abhängigkeit ist, dass Korrelationen zwischen Persönlichkeits- und Umwelteigenschaften steigen. So korrelierte zum Beispiel in einer Studie von Saracen et al. 1987 Einsamkeit Minuspunkt 28 mit der Zahl der Beziehungen zu anderen und Minuspunkt 53 mit der Zahl der als unterstützend empfundenen Beziehungen zu anderen. Schon die Definition einer Beziehung zu anderen ist persönlichkeitsabhängig. Deshalb besagt die leicht negative Korrelation zwischen Einsamkeit und Zahl der Beziehungen nicht unbedingt, dass mangelnder Kontakt zu anderen einsam macht, sondern sie könnte auch darauf beruhen, dass Einsame die gleiche Kontaktintensität weniger häufig als Beziehung interpretieren als wenig Einsame. Da die Definition einer unterstützenden Beziehung noch stärker subjektiv gefärbt ist, könnte die deutlich stärkere negative Korrelation zwischen Einsamkeit und Zahl der unterstützenden Beziehungen auch daran liegen, dass Einsame gleiche Beziehungen zu anderen als weniger unterstützend empfinden. Zur Erfassung der Situationsexposition werden zahlreiche Methoden verwendet. Bei der retrospektiven Situationseinschätzung wird die Versuchsperson gefragt, wie oft oder wie lange sie sich in der letzten Zeit typischerweise in bestimmten Situationen aufgehalten hat, zum Beispiel in belastenden Situationen. Die Qualität retrospektiver Einschätzungen ist aber äußerst dürftig. Bereits an die Situation des gestrigen Tages kann man sich deutlich schlechter erinnern als an die des heutigen Tages. Und retrospektive Einschätzungen über eine Woche sind sehr unzuverlässig. Eine bessere Datenqualität wird erreicht, wenn die Situation über einen ausreichend langen Zeitraum, 2 bis 4 Wochen, täglich abends durch ein strukturiertes Tagebuch erfasst werden, in dem die Häufigkeit oder Beginn und Ende der interessierenden Situation und deren Qualität eingetragen werden. Eine Studie. Asendorf und Wilpers 1999 führten eine Tagebuchstudie mit 144 Erstsemestern 3 Wochen lang durch. Die Teilnehmer wurden instruiert, alle Interaktionen eines Tages, die mindestens 10 Minuten dauerten oder emotional bedeutsam waren, vor dem Schlafengehen oder spätestens am nächsten Morgen zu notieren. Zur Bestimmung der Reliabilität wurden die Daten getrennt für gerade und ungerade Tage bestimmt, korreliert und dann die Reliabilitäten der Umweltmessungen während der gesamten 21 Tage nach der Spearman-Brown-Formel geschätzt. Siehe Kapitel 3.2. Zur Bestimmung der zeitlichen Stabilität wurde ein weiteres 3-wöchiges Tagebuch von denselben Teilnehmern 6 Monate später durchgeführt. Siehe Tabelle 5.1 im gedruckten Buch. Studie Ende. Tabelle 5.1 zeigt, dass sich wichtige Umwelteigenschaften wie der Anteil der Interaktionen am Tag, die Länge der Interaktionen oder die Zahl unterschiedlicher Interaktionspartner mit hoher Reliabilität erfassen lassen und eine beachtlich hohe zeitliche Stabilität aufweisen, mit Ausnahme der seltenen romantischen Interaktion, zum Beispiel Rendezvous. Wie in der Tabelle zu sehen ist, variierten die Daten enorm zwischen den Teilnehmern. Zum Beispiel gab es Studierende, die im ersten Semester nur 7% der 3-wöchigen Tagebuchphase mit sozialen Interaktionen verbrachten, während andere 73% dieser Zeit mit anderen zusammen waren, also praktisch ständig, wenn sie nicht schliefen. Wenn es um detaillierte Merkmale der Situation oder des dort ausgelösten Erlebens und Verhaltens geht, ist es besser, die Situation direkt danach beurteilen zu lassen. Logbuch. Ein Beispiel. Komplexes Logbuchverfahren. Beim computergestützten Erfassungssystem COMES von Peres und Reicherts 1989 zur Erfassung von Belastungsbewältigungsstilen trägt die Person ein Notepad oder ähnliches mit sich, in das sie möglichst bald nach definierten Belastungen zahlreiche Fragen zur Situation, ihrem Bewältigungsverhalten und dessen Erfolg beantwortet. Die Fragen können vom Computer in Abhängigkeit von den bereits gegebenen Antworten gestellt werden. Verzweigte Programmstruktur. So, dass komplexe Beschreibungssysteme für Verhalten, aber auch für Situationen ökonomisch anwendbar sind. Beispiel Ende. Bei dem bisher besprochenen Verfahren gibt es eine Tendenz, emotional bedeutsame Situationen eher zu protokollieren als weniger bedeutsame, da erstere eher erinnert werden. Geht es darum, eine möglichst repräsentative Stichprobe von alltäglichen Situationen zu erhalten, kann die Piepser-Technik genutzt werden. Die Person wird durch ein Signal in unregelmäßigen Abständen aufgefordert, ihre aktuelle Situation zu beschreiben. Oder, wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel bei einem laufenden Gespräch, direkt danach. Das Signal kann zum Beispiel per SMS ausgelöst werden. Die Zahl der täglichen Signale sollte bei einwöchigen Untersuchungen auf 10 und bei mehrwöchigen auf 6 begrenzt werden, da mehr als nervend empfunden wird. Die Untersuchungen müssen mindestens 2 Wochen dauern, um Persönlichkeitsunterschiede reliabel zu erfassen. Bei der direkten Beobachtung werden die Situationen einer Person durch anwesende Beobachter protokolliert, zum Beispiel Beobachtungen in Kindergartengruppen oder aus Verhaltensmessungen erschlossen. Ersteres ist nur für bestimmte Ausschnitte des Alltags praktikabel und erlaubt daher keine Übersicht über die gesamte Situationsexposition. Letzteres ist technisch sehr aufwendig und nur für eingeschränkte Situationstypen möglich. So ließen zum Beispiel Asendorf und Meyer 1993 das gesamte Sprechverhalten, Sprechen, Ja, Nein, nicht der Inhalt, von Zweitklässlern an normalen Schultagen von 8 bis 18 Uhr automatisch aufzeichnen. Da soziale Interaktionen fast immer von Sprechen begleitet und umgekehrt Selbstgespräche selten sind, lassen sich so soziale Interaktionen mit hoher Genauigkeit erfassen. Praktikabler als die sehr aufwendige Technik der direkten Verhaltensmessung ist die Protokollierung der Situation durch Beobachter wie zum Beispiel Eltern, Pflegepersonen oder Partner. So ließen zum Beispiel Asendorf und Meyer 1993 zusätzlich zur automatischen Verhaltensregistrierung die sozialen Interaktionssituationen der Kinder durch die Eltern täglich um 18 Uhr protokollieren. Die Protokolle erwiesen sich als durchaus zuverlässig. Zum Beispiel konnten 98% der registrierten Sprechphasen einer Interaktion im elterlichen Protokoll zugeordnet werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die persönliche Umwelt durch verschiedene Methoden wie zum Beispiel retrospektive Einschätzung, Tagebuch, Logbuch, Piepsertechnik, direkte Verhaltensbeobachtung oder Messung oder Protokollierung durch Beobachter reliabel erfassen lässt, wenn die Daten ausreichend aggregiert werden. Abschnitt 5.2: Persönliche Beziehung und Beziehungsstatus. Eine soziale Beziehung ist weder Teil der Persönlichkeit noch ein Teil der persönlichen Umwelt einer Person, sondern eine Beziehung zwischen zwei Bezugspersonen. Es handelt sich also bei einer sozialen Beziehung um ein relationales Merkmal, nicht um ein individuelles Merkmal. Definition: Eine soziale Beziehung ist eine Beziehung zwischen zwei Bezugspersonen. Beziehungen charakterisieren Dyaden, Personenpaare. Definition Ende. Beziehungen lassen sich durch stabile Interaktionsmuster charakterisieren, also durch Regelmäßigkeiten der Interaktion. Viele dieser Muster sind durch soziale Normen stark reguliert und entsprechend ritualisiert, zum Beispiel zwischen Vorgesetzten und ihren Untergebenen, zwischen Geschäftspartnern bei Verhandlungen, zwischen Fremden im Wartezimmer. Je länger sich die beiden Bezugspersonen einer Beziehung kennen, desto stärker nehmen ihre Persönlichkeit und die gemeinsame Beziehungsgeschichte Einfluss auf das Interaktionsmuster. Es entsteht eine persönliche Beziehung. Der Zugang zu Beziehungen über beobachtbare Interaktionsmuster ist allerdings unvollständig, weil Beziehungen zusätzlich von beiden Bezugspersonen kognitiv repräsentiert sind, und zwar oft in durchaus unterschiedlicher Weise. Zum Beispiel kommt es nicht selten vor, dass beide der Auffassung sind, dass Streit typischerweise durch den anderen ausgelöst wird und vor allem durch das eigene Bemühen beendet wird. Mit Baldwin 1992 kann man von dem Beziehungsschema jeweils einer Bezugsperson reden. Es besteht aus einem Bild der eigenen Person in der Beziehung, einem Bild der Bezugsperson und einem Interaktionsskript, das heißt der eigenen Sicht des typischen Interaktionsmusters. Dass die Qualität sozialer Beziehungen von der Persönlichkeit beider Bezugspersonen abhängt, ist offensichtlich. Denn die Persönlichkeit des Einzelnen kann auf sein Beziehungsschema und auf das Interaktionsmuster der Dyade Einfluss nehmen. Eine Beziehung ist aber mehr als die Summe der Wirkungen zweier Persönlichkeiten. Denn ihre Wirkungen entfalten sich ja nicht unabhängig voneinander, sondern geraten in eine ständige dynamische Wechselwirkung. Ein Beispiel: A neigt dazu, Konflikte unter den Teppich zu kehren und auszusitzen, während B überzeugt ist, dass sich Konflikte nur dadurch lösen lassen, dass sie ausdiskutiert werden. Es ist kaum möglich, dass beide Partner ihre so unterschiedlichen Stile beibehalten. Einer der beiden wird sich mit seinem Konfliktstil durchsetzen. Oder beide werden einen Kompromiss zwischen den Stilen finden, zum Beispiel indem Diskussionen erst am Tag nach einem Streit geführt werden. Beispiel Ende. Abschnitt 5.2.1: Egozentrierte Netzwerke. Die sozialen Beziehungen eines Menschen sind meist sehr vielfältig. Sie lassen sich jedoch in ihrer Beziehungsqualität miteinander vergleichen. Deshalb ist es sinnvoll, alle wichtigen Beziehungen einer Person durch eine einheitliche Methode zu untersuchen. Dafür hat sich in den letzten Jahren in der Psychologie die etwas missverständliche Bezeichnung Netzwerkansatz eingebürgert, Der Begriff des sozialen Netzwerks stammt aus der Soziologie und bezeichnet dort die Vernetzung einer Gruppe von Personen durch ihre sozialen Beziehungen. Einheit der Betrachtungsweise ist hier das gesamte vernetzte System. Später wurde der Netzwerkbegriff individualisiert zum Begriff des egozentrierten Netzwerks. Darunter werden die Auflistung weniger besonders wichtiger Bezugspersonen und die Beurteilung der Beziehungsqualität zu ihnen verstanden. Hierbei werden aber keine Netzwerke erhoben, sondern nur eine Beziehungsmatrix derart, dass eine Person die Beziehungen zu den von ihr genannten Bezugspersonen hinsichtlich derselben Beziehungsqualitäten einschätzt. Abbildung 5.1 im gedruckten Buch zeigt ein Beispiel einer solchen Beziehungsmatrix, die zur Erfassung der sozialen Beziehungen von Studenten entwickelt wurde. Die Befragten tragen zeilenweise zunächst alle Bezugspersonen ein. Das heißt, die Menschen, mit denen sie im letzten Monat mindestens einmal direkten, telefonischen oder schriftlichen Kontakt hatten oder die ihnen trotz fehlenden Kontakts immer noch emotional wichtig sind und geben objektive Daten an wie Geschlecht, Alter, Bekanntschaftsdauer und räumliche Entfernung. Nicht verwandte Personen ähnlichen Alters, Peers, spielen dabei eine besondere Rolle und sollten separat ausgewertet werden. Dann beurteilen sie spaltenweise die Qualität ihrer Beziehung zu diesen Bezugspersonen mithilfe mehrstufiger Likert-Skalen bezüglich Kontakthäufigkeit, Zufriedenheit mit der Kontakthäufigkeit, Wichtigkeit der Beziehung für sie selbst, emotionale Unterstützung durch die Beziehung, emotionale Nähe zu Bezugspersonen, Konflikthäufigkeit, Verliebtheit und Geschlechtsverkehr im letzten Monat. Aus diesen Beurteilungen können dann individualtypische Merkmale erzeugt werden, die mehrere Beziehungen umfassen. Hierzu gehört zum Beispiel die Netzwerkgröße, also die Zahl der Beziehungen insgesamt, der Anteil gleichgeschlechtlicher Beziehungen, der mittlere Bekanntheitsgrad der Personen im Netzwerk, die Konflikthäufigkeit mit den Eltern, die Zahl als unterstützend empfundener Beziehungen und so weiter. Diese Merkmale beschreiben den Beziehungsstatus der Person. Eine Studie. In der Studie von Asendorf und Wilpers 1998 wurden diverse Merkmale des Beziehungsstatus bei 132 Studierenden insgesamt 7-mal im Abstand von je 3 Monaten erhoben, vom Beginn des 1. Semesters bis zum Beginn des 4. Semesters. Diese Längsschnittstudie ermöglichte also eine eingehende Analyse der Stabilität dieser Merkmale. Wie Tabelle 5.2 im gedruckten Buch anhand einiger typischer Merkmale zeigt, war die kurzfristige Stabilität durchaus beachtlich, sank aber stark ab, wenn längere Zeiträume betrachtet wurden. Die mittlere Stabilität der 6 Merkmale betrug Punkt 73 über 3 Monate, aber nur Punkt 35 über 18 Monate. Im Vergleich dazu betrug die mittlere Stabilität der 5 Hauptfaktoren der Persönlichkeit, bestimmt durch Selbstbeurteilungen im NEO-FFI, in derselben Stichprobe Punkt 75 über 18 Monate. Studie Ende. Hier wird deutlich, dass die mittelfristige Stabilität des Beziehungsstatus deutlich geringer ist als die mittelfristige Stabilität der Persönlichkeit. Wie die vergleichsweise hohe kurzfristige Stabilität des Beziehungsstatus zeigt, handelt es sich hierbei nicht um ein Reliabilitätsproblem, sondern um einen substanziellen Unterschied zwischen Persönlichkeits- und Beziehungskonstrukten. Die Beziehungsqualität ist mittelfristig weniger stabil. Hierzu dürften 2 unterschiedliche Faktoren beitragen. Zum einen ist die Beziehungsqualität in den einzelnen Beziehungen nicht so stabil wie die Persönlichkeit der Bezugspersonen, weil sie stärker situativ beeinflusst ist. Zum Zweiten beziehen sich die meisten der Beziehungsvariablen in Tabelle 5.2 auf Personen, die von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt wechseln. Die Mutter bleibt die Mutter, aber wer zu den Peers gehört, verändert sich im Verlaufe der Zeit, wie schon die Instabilität der Peeranzahl zeigt. Dieselbe Beziehungsvariable bezieht sich also zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf teilweise unterschiedliche Beziehungen. Wenn der Beziehungsstatus instabiler ist als die Persönlichkeit, kann nicht erwartet werden, dass er mit Persönlichkeitseigenschaften hoch korreliert. In der Studie von Asendorf und Wilpers 1998 korrelierte nur Extraversion um Punkt 40 mit der Netzwerkgröße oder der Zahl der Peer-Beziehungen. Die anderen überzufälligen Korrelationen zwischen Persönlichkeit und Merkmalen des Beziehungsstatus lagen im Bereich Punkt 20 bis Punkt 30, zum Beispiel zwischen Verträglichkeit und der Abwesenheit von Konflikten mit Peers oder zwischen Gewissenhaftigkeit und Kontakt mit Familienmitgliedern. Aus diesen Korrelationen kann nicht auf einen Persönlichkeitseinfluss auf den Beziehungsstatus geschlossen werden, denn sie könnten ja auch darauf zurückzuführen sein, dass der erlebte Beziehungsstatus das Selbstbild der Persönlichkeit beeinflusste. Zum Beispiel, weil Personen mit vielen Peer-Beziehungen sich deshalb für extravertiert halten. Oder dass allgemeine Antworttendenzen künstliche Zusammenhänge erzeugten. Zum Beispiel, weil die Nennung vieler Peers und die Selbstbeurteilung als extravertiert sozial erwünscht sind. Asendorf und Wilpers 1998 konnten jedoch diese Alternativinterpretationen ausschließen, weil sie selbst nach statistischer Kontrolle des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und Beziehungsstatus zu Studienbeginn einen Einfluss der Persönlichkeit auf den späteren Beziehungsstatus nachweisen konnten. Umgekehrte Einflüsse des frühen Beziehungsstatus auf die Persönlichkeit konnten sie dagegen nicht finden. Der Beziehungsstatus einer Person lässt sich also umfassend beschreiben, indem ihr egozentriertes Netzwerk erhoben wird und daraus diverse Indizes der Beziehungsqualität in einer bestimmten oder ähnlichen Beziehung gebildet werden. Abschnitt 5.2.2 Soziometrischer Status. Seit Moreno 1934 ist es eine verbreitete Praxis, die soziale Struktur von Gruppen, zum Beispiel Schulklassen, durch soziometrische Messungen zu erheben. Dazu werden alle Gruppenmitglieder einzeln befragt, wen sie in der Gruppe mögen, wen sie nicht mögen, mit wem sie gerne zusammenarbeiten würden und so weiter. Die Antworten aller Gruppenmitglieder zu einer solchen Frage können als Soziogramm grafisch veranschaulicht werden. Siehe Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. Wählt ein Gruppenmitglied X den Partner Y, so wird im Soziogramm ein Pfeil von X nach Y eingezeichnet. Im hier gezeigten Beispiel sieht man auf einen Blick, dass Person P relativ zu anderen Gruppenmitgliedern sehr beliebt ist, wenn nach Mögen gefragt wurde, oder sehr unbeliebt ist, wenn nach Nichtmögen gefragt wurde. Die Zahl der auf P treffenden Pfeile ist eine sinnvolle Operationalisierung der Un- bzw. Beliebtheit von P in der Gruppe und wird meist als der soziometrische Status von P bezeichnet. Da der soziometrische Status meist relativ stabil über die Zeit ist, handelt es sich um eine Umwelteigenschaft von P. Wird dieses Verfahren auf mehrere Systemaspekte gleichzeitig angewendet, resultieren mehrdimensionale Umweltklassifikationen. Fragt man zum Beispiel Schüler einer Klasse, wen sie mögen und wen sie nicht mögen, erhält man für jeden Schüler einen Beliebtheits- und einen Unbeliebtheitswert. Diese Werte korrelieren nur mäßig negativ, weil es Schüler gibt, die weder beliebt noch unbeliebt sind, und kontroverse Schüler, die bei einem Teil der Klasse beliebt und bei einem anderen Teil der Klasse unbeliebt sind. Siehe Abbildung 5.3. Abschnitt 5.2.3 Bindungen. Unter den sozialen Beziehungen einer Person gibt es einige wenige enge, emotional bedeutsame Beziehungen, die sich hierdurch von den anderen Beziehungen abheben. Dazu gehören meist die Beziehungen zu den Eltern und Geschwistern, teilweise auch zu den Großeltern. Später auch die Beziehungen zu besonders guten Freunden, zu Geliebten, zu Ehepartnern bzw. Partnern und zu eigenen Kindern. Sie werden als soziale Bindungen bezeichnet. Die Entwicklung der Bindungsforschung, ausgehend von Freuds frühen Vorstellungen über die frühkindliche Prägung durch die Erfahrung mit den Eltern, über die psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien, Bowlbys Bindungstheorie, bis hin zur Operationalisierung von Bindungsstilen von Kindern und Erwachsenen, wurde bereits in Kapitel 2.3 über das dynamisch-interaktionistische Paradigma skizziert. Dort wurde vor allem deutlich gemacht, dass die traditionelle Auffassung, dass frühkindliche Bindungserfahrungen einen einheitlichen Bindungsstil im Sinne des inneren Arbeitsmodells für Beziehungen lebenslang prägten, verworfen werden mussten zugunsten einer dynamisch-interaktionistischen Auffassung. Danach hängen Bindungsstile von den Erfahrungen in früheren Beziehungen ähnlichen Typs ab. Diese Erfahrungen können von Beziehung zu Beziehung variieren, weil sie von der Persönlichkeit beider beteiligten Personen und der Beziehungsgeschichte abhängen. Und deshalb variieren die Arbeitsmodelle von Beziehungstyp zu Beziehungstyp und verändern sich auch innerhalb desselben Typs, zum Beispiel von Partnerschaft zu Partnerschaft. Betrachten wir nun die Operationalisierung von Bindungsstilen genauer. Beginnen mit dem Fremde-Situation-Test von Ainsworth et al. 1978, der es gestattet, Bindungsverhalten von 12 bis 18 Monate alten Kindern im Labor zu beobachten. Siehe Tabelle 5.3 im gedruckten Buch. In dieser Altersgruppe ist das Bindungssystem besonders aktiv, weil die Kinder laufen lernen und dadurch sich in Gefahr bringen, die räumliche Nähe und damit den Schutz von Bezugspersonen zu verlieren. Ainsworth et al. 1978 nahm an, dass sicher gebundene Kinder nach einer kurzen Trennung von der Mutter, die durch fehlende Verabschiedung durch die Mutter, Anwesenheit einer Fremden und kurzes Alleinsein in einem unvertrauten Raum verschärft wird, sich freuen, wenn die Mutter wiederkommt. Unsicher gebundene Kinder dagegen ignorieren die Mutter oder klammern sich ängstlich an sie. Das Verhalten des Kindes wurde entsprechend dieser Annahme klassifiziert nach drei Bindungsstilen. Sicher, vermeidend, ängstlich ambivalent. Siehe Tabelle 5.4 im gedruckten Buch. Die Quote sicher gebundener Kinder liegt in Stichproben, in denen die Kinder biologische oder soziale Risiken aufweisen, zum Beispiel Frühgeburten, alleinerziehende Mütter der Unterschicht, unter 50% und in Stichproben stabiler Mittelschichtfamilien bei 65%. In westlichen Kulturen gibt es mehr vermeidende als ängstlich ambivalente Kinder. In stabilen Mittelschichtsfamilien liegen die Quoten bei 25% bzw. 10%. Main und Solomon 1986 erweiterten diese Typologie um einen vierten, zusätzlich kodierten Bindungsstil D, desorganisiert, desorientiert. Diese Kinder zeigen im Fremdsituationstest einen Zusammenbruch der normalen Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstrategien, von Main 1995 beschrieben als The Look of Fear and Nowhere to Go. Möglicherweise haben viele dieser Kinder Angst vor der Bezugsperson. So kommen sie in die paradoxe Situation, bei einer Person Schutz suchen zu müssen, vor der sie Angst haben. In normalen Stichproben werden ca. 15% der Kinder als deklassifiziert. In Risiko- und klinischen Stichproben zeigt der Prozentsatz um das 2- bis 3-fache. Die vorliegenden Befunde zur mittelfristigen Stabilität des Bindungsstils sind ausgesprochen uneinheitlich, selbst wenn das gleiche Altersintervall untersucht wird. In Risikostichproben sind die Stabilitäten durchweg geringer als bei stabiler sozialer Umwelt. Auf welche Faktoren die großen Stabilitätsunterschiede in Nicht-Risikostichproben zurückgehen, ist immer noch unklar. Der Bindungsstil des Kindes an die Eltern zeigt eine überzufällige Konsistenz zwischen Mutter und Vater. Hinsichtlich des Vergleichs sicher-unsicher ist die Konsistenz gering. Hinsichtlich des Vergleichs vermeidend-ängstlich-ambivalent ist die Konsistenz hoch. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Bindungssicherheit eher ein Merkmal der Beziehungsqualität ist und deshalb von der Persönlichkeit von Mutter und Kind abhängt, während die Art der unsicheren Bindung eher ein Persönlichkeitsmerkmal des Kindes ist. An die Mutter sicher gebundene einjährige Kinder werden später im Kindergarten und in der Grundschule überzufällig als kompetenter eingeschätzt, vermeidende als aggressiver und ängstlich ambivalente als ängstlicher. Im Erwachsenenalter verlieren die Eltern meistens ihre Funktion als primäre Bindungsperson. Diese Funktion wird meist vom Partner übernommen. Deshalb gibt es in der Tradition der Bindungsforschung an Kindern auch eine Bindungsforschung an Erwachsenen. Hierbei lassen sich zwei Forschungstraditionen deutlich unterscheiden. Operationalisierung des Bindungsstils durch das Adult Attachment Interview oder durch direkte Beurteilung des Bindungsstils. Exkurs: Adult Attachment Interview, AAI. George et al. 1985 entwickelten ein Interviewverfahren zur Erfassung des Bindungsstils von Erwachsenen, das Adult Attachment Interview, AAI. Deutsche Version von Gluger-Tippelt und Hofmann 1997. Im Kern besteht das ein- bis zweistündige Interview darin, dass die Befragten ihre Beziehung zu Mutter und Vater in der Kindheit durch 5 Adjektive frei beschreiben und diese Charakterisierung dann anhand von Erinnerungen an konkrete Erlebnisse belegen sollen. Die berichteten Kindheitserfahrungen werden auf Idealisierung, Widersprüche in der Erzählung und mangelhafte Konkretisierung geprüft. Deshalb werden Befragte, die offen und frei über detaillierte Erinnerungen an widersprüchliche und unangenehme Gefühle gegenüber den Eltern berichten, als sicher klassifiziert. Während Befragte, die ihre Beziehung zu den Eltern als durchweg positiv schildern, ohne dies durch konkrete Erlebnisse belegen zu können, als unsicher klassifiziert werden. Unterschieden werden vier Typen von Bindungsmodellen: autonom sicher, unsicher distanziert, unsicher verwickelt und unverarbeitet. Exkurs Ende. Die Quoten dieser Bindungsmodelle liegen in nichtklinischen Stichproben bei 60% sicher, 15% distanziert, 15% unverarbeitet und 10% verwickelt. In klinischen Stichproben liegt der Anteil sicherer Bindungsmodelle bei nur 10%. Entsprechend erhöht sind die Anteile unsicherer Modelle. Rechtfertigen lässt sich der Einsatz dieses extrem aufwendigen Verfahrens vor allem durch die gute Vorhersage der im Fremde-Situation-Test beobachteten Bindungsqualität des Kindes durch die Adult Attachment Interview-Klassifikation seiner Mutter bzw. seines Vaters. Selbst dann, wenn das Adult Attachment Interview vor der Geburt des Kindes erhoben wurde, so dass sein Ergebnis nicht durch die Bindungsqualität des Kindes beeinflusst werden konnte, sagt es diese Bindungsqualität gut vorher. Vermittelt wird die Übertragung der Bindungssicherheit der Eltern auf ihr Kind durch die Einfühlsamkeit der Eltern in die Bedürfnisse des Kindes. Denn Einfühlsamkeit korreliert mit sicherer Bindung der Eltern und des Kindes. Allerdings erklären diese Korrelationen den Zusammenhang zwischen Adult Attachment Interview und Bindungsstil des Kindes nur zum Teil. Transmissionslücke. Eine Studie. Liebesquiz von Hazen und Shaver, 1987. Die Autoren forderten die Leser einer Lokalzeitung auf, sich an einem Liebesquiz zu beteiligen und 95 Fragen zu ihrer wichtigsten Liebesbeziehung zu beantworten. Darunter befanden sich auch Kurzbeschreibungen einer sicheren, einer ängstlich ambivalenten und einer vermeidenden Partnerbeziehung. Letztere wurde zum Beispiel wie folgt beschrieben: Ich empfinde es manchmal als ziemlich unangenehm, anderen nahe zu sein. Ich finde es schwierig, ihnen vollständig zu vertrauen. Schwierig, es mir zu erlauben, von ihnen abhängig zu sein. Ich werde nervös, wenn jemand mir zu nahe kommt. Und oft wollen Liebespartner mir näher kommen, als mir angenehm ist. Die Leser sollten ankreuzen, welcher der drei Bindungsstile sie hinsichtlich ihrer wichtigsten Liebesbeziehung am besten charakterisiert. 56% der 574 Antwortenden beschrieben sich als sicher, 25% als vermeidend und 19% als ängstlich ambivalent. Andere Beurteilungen der Beziehung bestätigten die Bedeutung dieser Klassifikation. So erhielten sichere Beziehungen höhere Urteile im Vertrauen in den Partner, ängstlich ambivalente höhere in Eifersucht und vermeidende höhere in Furcht vor Nähe. Dieses Muster konnte in einer Studentenstichprobe bestätigt werden. Studie Ende. Nach psychoanalytischer und traditionell bindungstheoretischer Auffassung sollte das in der frühen Kindheit entwickelte innere Arbeitsmodell von Beziehungen alle späteren Beziehungen beeinflussen. In den bisher vorliegenden Längsschnittstudien, in denen versucht wurde, aus der Bindungsqualität im Alter von 12 bis 18 Monaten die spätere Repräsentation der Bindungserfahrungen im jungen Erwachsenenalter im Adult Attachment Interview vorherzusagen, ergaben sich aber keine bis nur schwache Korrelationen zwischen frühkindlicher Bindung und Bindung im Erwachsenenalter. Übereinstimmung bestand nur insofern, als Kinder, die in stabilen Familienverhältnissen aufwuchsen, jeweils eine höhere Stabilität des Bindungsstils zeigten als solche, die eine Scheidung miterlebten oder unter sonstigen schwierigen sozialen Bedingungen aufwuchsen. Der zweite methodische Ansatz bezieht sich nicht auf die Repräsentation der Bindung an die Eltern, sondern versucht, den Bindungsstil einer Person allgemein oder in einer bestimmten Bindungsbeziehung direkt durch Selbstbeurteilung zu erfassen. Vergleiche Liebesquiz. Der so erfasste Bindungsstil korreliert nur geringfügig mit dem Bindungsstil im Adult Attachment Interview. Einerseits, weil er sich nicht auf die Eltern, sondern auf Liebespartner bezieht, andererseits, weil idealisierte Beziehungen im Adult Attachment Interview als unsicher klassifiziert werden, im Selbsturteil aber als sicher. Eine Schwäche der viel ökonomischeren Selbstbeurteilung. Trotz dieser Probleme des selbstbeurteilten Bindungsstils gibt es viele Validitätshinweise für selbstbeurteilte Bindungsstile für Partnerbeziehungen. Eine Studie. Simpson et al. 1992 versuchten, Studentinnen im Labor Angst einzujagen und beobachteten das Verhalten in der anschließenden Paarinteraktion. Je ängstlicher, sicher gebundene Studentinnen waren, desto eher suchten sie Unterstützung beim Partner, während sich bei den vermeidend gebundenen dieser Zusammenhang nicht fand. Sicher gebundene Männer offerierten ihrer Partnerin umso mehr Unterstützung, je stärker diese belastet war. Wieder bestand dieser Zusammenhang nicht bei den vermeidend gebundenen Männern. Studie Ende. Andere Untersuchungen nutzten tatsächliche Belastungen im Feld, um Konsequenzen des Bindungsstils zu beobachten. Eine Studie. Studie von McCullinser et al. 1993. Die Autoren untersuchten bei israelischen Studierenden während des ersten Golfkriegs den Zusammenhang der drei Bindungsstile von Hazen und Shaver 1987 mit Berichten der Angst, Depression und des Bewältigungsstils. In Gebieten mit hohem Risiko für irakische Raketenangriffe berichteten Sichergebundene über mehr Suche nach emotionaler Unterstützung durch andere und weniger Angst und Depression als Unsichergebundene. Ängstlich-ambivalente Gebundene berichteten über mehr emotionsbezogene und vermeidend Gebundene über mehr defensive Bewältigungsversuche. Diese Unterschiede ließen sich nicht in Gebieten mit niedrigem Risiko für Raketenangriffe finden. Wie bindungstheoretisch zu erwarten ist, erwies sich der Bindungsstil also nur dann als vorhersagekräftig, wenn das Bindungssystem durch eine drohende Gefahr aktiviert wurde. Studie Ende. Bartholomew 1990 entwickelte diesen Ansatz für Erwachsene weiter, indem sie den vermeidenden Stil in einen abweisenden Dismissing und einen ängstlichen Fearful Stil differenzierte und den ängstlich ambivalenten Stil als besitzergreifend Preoccupied bezeichnete. Sie nahm an, dass die Differenzierung in einem abweisenden und einen ängstlichen Bindungsstil verschiedene Lösungen eines emotionalen Konfliktes mit zentralen Bezugspersonen, zum Beispiel der Mutter, darstellt. Abweisendes oder distanziertes Verhalten der Bezugsperson führt nach ihrer Auffassung zur Ausbildung eines negativen Fremdbildes. Beim ängstlichen Bindungstyp führt das ständig frustrierte Bedürfnis nach Nähe zu der internen Attribution, wenig liebenswert zu sein und damit zu einem negativen Selbstbild. Der abweisende Bindungstyp ist dagegen durch eine Unterdrückung des Bedürfnisses nach Nähe gekennzeichnet, welche die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes erlaubt. Der besitzergreifende Bindungstyp ist bestrebt, ein negatives Selbstbild durch Gewinnung der Anerkennung anderer zu korrigieren, die in einem positiven Licht gesehen werden. Alle diese drei Bindungsstile charakterisieren eine unsichere Bindung, weil entweder Selbst- oder Fremdbild negativ sind. Eine sichere Bindung ist dagegen durch ein positives Selbst- und Fremdbild gekennzeichnet. Siehe Abbildung 5.4 im gedruckten Buch. Empirisch lässt sich das aber nicht belegen. Zwar bilden sichere und ängstliche Bindungen Gegensatzpole, nicht aber besitzergreifende und abweisende Bindungen. Vielmehr korrelieren alle drei unsicheren Stile mittelstark positiv mit ängstlicher Bindung und negativ mit sicherer Bindung. Ein Problem der meisten Untersuchungen zu selbstbeurteilten Bindungsstilen ist, dass sie durch ein einziges Urteil auf einer Antwortskala gemessen werden. Diese Ein-Item-Messungen sind aber nicht ausreichend reliabel. Deshalb wurden Bindungsskalen zur Erfassung der Bindung nicht nur an Partner, sondern auch an die Eltern und Freunde des gleichen oder des anderen Geschlechts entwickelt. Zum Beispiel die verbreitete Experience in Close Relationship Scale, ECR von Brennan et al. 1998, mit den beiden Skalen Ängstlichkeit und Vermeidung. Diese Bezeichnungen sind etwas verwirrend, weil die Skala Ängstlichkeit eher besitzergreifende Bindung erfasst als ängstliche Bindung und Vermeidung eher ängstliche Bindung als abweisende Bindung. Untersuchungen zur Konsistenz des Bildungsstils über verschiedene Bindungsbeziehungen hinweg ergaben eine eher geringe Konsistenz. Am ehesten ist der Bindungsstil noch zwischen Mutter und Vater, zwischen Geschwistern und zwischen engen Freunden konsistent. Die Bindung an den Partner zeigt aber wenig Konsistenz mit der Bindung an die Eltern und bei Personen mit mehreren aufeinanderfolgenden Partnerschaften variiert der Bindungsstil meistens von Partnerschaft zu Partnerschaft. Dies widerspricht älteren Objektbeziehungs- und Bindungstheorien, ist aber nicht überraschend, weil die Erfahrungen in Bindungsbeziehungen von Beziehung zu Beziehung variieren können. McCullenser und Shaver 2003 formulierten ein Informationsverarbeitungsmodell des Bindungsverhaltens. Danach wird bei Gefahr zunächst geprüft, ob eine sicherheitsspendende Bindungsperson erreichbar ist. Nicht unbedingt anwesend, es reicht auch das Wissen, dass sie vorhanden ist und im Notfall helfen würde. Wenn ja, resultiert eine adäquate Bewältigung der Gefahr je nach Anwesenheit der Bindungsperson mit oder ohne deren Hilfe. Wenn nein, entsteht ein Gefühl der Unsicherheit. Ist es möglich, die Nähe der Bindungsperson aufzusuchen, kommt es zu hyperaktivierenden Strategien. Hilfe suchen bis hin zur Übertreibung der Gefahr und klammerndem Verhalten. Ist Nähesuchen nicht möglich, kommt es zu deaktivierenden Strategien. Bewältigungsversuche ausschließlich durch einen selbst, Verleugnung von Nähebedürfnissen und Betonung der eigenen Unabhängigkeit. Bindungsbeziehungen gibt es also ab dem frühen Kindesalter zur primären Bezugsperson, später auch zu engen Freunden, Freundinnen und Partnern. Im Kindesalter ist der Fremde-Situation-Test die Methode der Wahl zur Erfassung des Bindungsstils, während im Erwachsenenalter das Adult Attachment Interview andere Ergebnisse liefert als die Selbstbeurteilung des Bindungsstils in Fragebögen. Das Modell von McCullenser und Shaver integriert die Befunde zu Bindungsstilen in einem Prozessmodell der Informationsverarbeitung in Gefahrsituationen.